Eine Parodie auf die damals gerade wiederentdeckten und überaus populären Misswahlen machte die Münchner Volkssängerin Vally Prell im Oktober 1953 berühmt, die Schönheitskönigin von Schneitzelreuth. 28 Jahre lang schlüpfte die schwergewichtige Vortragskünstlerin auf den Brettelbühnen in die Rolle der Landpomeranze und feierte einen Erfolg nach dem anderen. Hinter dem Körperpanzer aber verbarg sich eine sensible Persönlichkeit. Cornelie Müller mit einer Annäherung an den bayerischen Charakterkopf Vally Prell.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie Kammersänger Plemplem. Bitte nochmal Applaus, Avanti. Grazie, genügt, la resto für hernach. Ich bringe Ihnen als erstes ein seriöses Lied.
Jesus, wie Jahre gehen, seh ich recht an dir. Warst dabei, weil ich gesehen, ach so ein fesches Tier. Ein bisschen Haare wachsen noch, aber schon zerspärlich. Stehst auf deinen Haxen noch, aber schon beschwerlich. Liebling, seh ich dich so schief, flickte mit der Hemur. Denn du warst dabei ein Viech, Dulli, sag ich nur. Genoveva, ich könnte weinen, wenn ich denk, wie schön du warst. Genoveva, ich könnte weinen, weil du mir diesen Schmerz nicht ersparst.
Betrifft Fräulein Vally Prell, München, Leopoldstraße 77. Empfehlung. Entgegen meiner prinzipiellen Einstellung, keine Empfehlungsschreiben für Künstler auszustellen, kann ich im nachstehenden Falle mit gutem Gewissen eine Ausnahme machen. Fräulein Vally Prell, 31 Jahre, Münchnerin, war in meinen Programmen in den Monaten Februar, März 1954 als Programm, Schluss und Lachnummer in ihrer Darbietung Schönheitskönigin von Schneitzelreuth und hatte stärksten Publikumserfolg. Aufgrund dieses Erfolges und der sich beim Publikum eroberten Beliebtheit wurde Vally Prell mit einer neuen weiteren Darbietung als Kammersänger Plem Plem auch noch für Monat April 1954 prolongiert. Sie hat eine bewundernswerte weibliche Tenorstimme, ist routiniert und feiner, aber sehr komischer Darstellung. Sie wirkt als Schönheitskönigin von Schneitzelreuth auch für Theaterpublikum bezwingend komisch. Eine Neuerscheinung, die ich wärmstens empfehlen kann.
So schreibt am 30. April 1954 der Direktor der Hofgartenspiele Annast, August Annast, ein kompetenter und äußerst kritischer Herr in Sachen Kabarett und Unterhaltung, der mit Nachwuchskünstlern wenig im Sinn hatte. Bekannte Namen und versierte Profis, das war sein Prinzip. Vally Prell aber war damals noch kein geläufiger Name. Ruth Megari, die ihren Auftritt im Annast moderiert hat, erinnert sich.
Also es war schwierig, da ein Newcomer zu sagen, darf ich bei Ihnen auftreten. Da war er sehr ablehnend. Und da kam er eines Abends und sagte, Ruth, da ist jemand da, der möchte gern seine Parodie bringen. Das machen wir dann nach dem Programm. So kam sie dann, schon mit dem Kostüm und mit dem später so bekannten, berühmten Solo. Und es war von der ersten Minute an klar, dass das ein Thriller war.
Ja, 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 dass dieses Wunder geschah, das allein verdank ich nur meiner zierlichen Figur.
Am 14. September 1922 wird Vally Prell als zweites Kind von Paulina und Ludwig Prell geboren und erhält die Vornamen Agnes Paula. Als Mutter und Kind vom Krankenhaus nach Hause kommen, sagt der 12 Jahre ältere Bruder Ferdinand beim Anblick des kugelrunden Säuglings:
Das ist mein Balli, das gebe ich nimmer her.
Der Name sitzt und liefert den ersten bleibenden Hinweis auf ihr körperliches Erscheinungsbild, so rund wie ein Ball. Der Vater, Ludwig Prell, ist Angestellter bei der Bayerischen Versicherungskammer. Bekannt wird er vor allem als Volkssänger und Heimatdichter.
Als Komponist wurde er unter anderem bekannt durch seine Musik zu Ludwig Thomas' Heiliger Nacht und sein Münchner Lied, dem, soweit ihn seine Tätigkeit als Beamter zur Pflege seiner Muse Zeit ließ, noch viele andere Tonschöpfungen folgten.
Zur Zeit von Bally Prells Geburt ist aber vor allem ein anderes Mitglied der Familie künstlerisch sehr erfolgreich. Der Bruder Ferdinand, genannt Coco oder das Wunderkind, der kleine Ferdl. Ein Kinderstar im Stil eines Volkssängers. Autogrammkarten zeigen ihn in Dachauer Tracht. Ein Bühnenbuch, von den Eltern angelegt, verzeichnet genau jeden Auftritt und die Erfolge des Sohnes als Bauernkomiker und Coupletsänger, den der Vater mit Klavier oder Gitarre begleitet. Liebevoll eingeklebte Zeitungsausschnitte, Dankesschreiben und Zeugnisse belegen seine Auftritte bei Verbandsfesten, zum Beispiel der Kupferschmiedeinnung, bei Berufsjournalisten, Ofensetzern, Töpfern, bei Polizeihundevereinen, Eisenbahnverbänden und Regimentsfeiern. Bally Prells Vetter Gerd Kessinger erzählt:
Den Bruder, den Coco, der war zehnmal besser wie sie. Er steht auf dem Grab oben, ne? Der Coco war gut, ja. Der Coco war sehr lustig. Der Coco hat Vorträge gemacht, also da haben sich alle gebogen.
Der letzte Eintrag im Bühnenbüchlein ist vom 23. März 1931.
Unser hoffnungsvoller Sohn, Bruder, Neffe und Enkel Ferdinand Prell, Unterwachtmeister bei der Landespolizeikapelle Max Windisch, Stuttmus an der Akademie für Tonkunst, ist heute früh 4:30 nach kurzem, aber schweren Leiden im Blütenalter von 21 Jahren von uns gegangen.
Da ist Bally 9 Jahre alt und hat auch schon ihre ersten öffentlichen Auftritte hinter sich. 1927 als 5-Jährige singt sie in der Tonhalle beim Weihnachtsfest der Münchner Hausfrau vor ausverkauftem Haus mit saalfüllender Stimme, wie es damals in der Presse hieß, aus Gräfin Maritza, Grüß mir mein Wien und aus dem Vogelhändler, Wer mein Ahndl 20 Jahr. Angeblich ist sie aus eigenem Antrieb auf die Bühne gestiegen und hat gesagt, dass sie jetzt auch einmal singen möchte. Wegen ihrer kleinen, rundlichen Gestalt glauben die Leute, keinem Kind, sondern einem kleinwüchsigen Erwachsenen zugehört zu haben und stürmen anschließend die Garderobe, um den Lilliputaner zu bestaunen.
Das weiß ich nur vom Vater her, vom Onkel, ne, der gesagt hat, also die Bally hat da in der Tonhalle einen Mordserfolg gehabt.
Weitere öffentliche Auftritte in ihrer Kindheit, ähnlich denen des großen Bruders, sind nicht belegt. Wohl aber singt sie in privatem Kreise, begleitet vom Vater, vom Onkel Sepp Ammann und dem Akkordeonisten Georg Häusler. Sie besucht die Volksschule an der Simmernstraße, wird 1937 konfirmiert. Nach der Schule beginnt für sie eine insgesamt 10 Jahre dauernde Musikausbildung in den Fächern Gesang, Klavier, Komposition und Harmonielehre. Das Studium bleibt ohne Abschluss. Gleichzeitig arbeitet sie als kaufmännische Angestellte beim Reisebüro DER am Hauptbahnhof. Die Mutter gilt als sehr zurückgezogen, leidet an Arthrose und Gicht. Der Vater, ein liebenswerter Mann, sehr für die Familie bedacht, schreibt für seine Tochter, komponiert, vertont etliche Texte von Georg Query, entwirft Parodien und humoristische Vorträge.
Weil ich gefragt habe, wie sie überhaupt zu dem gekommen ist, dann sagt sie, ja, durch ihren Vater gehen. Und sie war gesanglich ein Naturtalent und hat auch gesungen und das alles studiert. Und war eine gute Klavierspielerin, das hat sie auch gehabt. Da war sie einwandfrei.
Bally Prells musikalische Ambitionen scheinen aber zu dieser Zeit auch noch in eine andere Richtung zu gehen. In einem Zeitungsinterview sagt sie 1954:
Meine Opernkarriere steht nur im Weg, dass man einen weiblichen Tenor eben nicht auftreten lässt.
Ihre Stimme ist tatsächlich außergewöhnlich tief, ein reiner Tenor. Weibliche Tenöre aber sind auf Opernbühnen nicht vorgesehen. Es gibt keine Rollen für sie. So überrascht es nicht, dass der hochbegabten, stimmgewaltigen jungen Frau mit der üppigen Figur 1953 der große Durchbruch nicht auf dem Konzertpodium gelingt, sondern auf der Volkssängerbühne am Platzl mit einer parodistischen Nummer. Zu ihrem 31. Geburtstag schenkt ihr der Vater das Lied »Die Schönheitskönigin von Schneitzelreuth«, das er ihr buchstäblich auf den Leib geschrieben hat. Eine Parodie auf die damals wiederentdeckten und sehr beliebten Misswahlen.
Mich die Salvermoser Zenz haben's zur Schönheitskonkurrenz nach München aufgeschickt. Und 20 solche Nassel habe ich gehabt, das Riesenmassel, und den ersten Preis gekriegt. Mein Bürgermeister, der wird lünzen, und mein Hirsel, der wird grinsen, meinen Freundinnen stinkt er schwer. Doch das lässt sich sehr leicht denken, zwängt den Haufen von Geschenken und der Reuße übers Meer. Ja, 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 ha, was sagst denn da? Ich, die Schneitzelreuterin, bin Schönheitskönigin.
Auch ihr Bühnenkostüm entwirft der Vater. Ein blumiges Rüschenkleid in den Farben Weiß und Rosa, das ihre runden Formen besonders betont, dazu ein Sonnenschirm, Halbhandschuhe, Krönlein, weiße Strümpfe und eine Schärpe mit dem Aufdruck Miss Schneitzelreuth. So schafft sie quasi über Nacht mit einem einzigen Lied den Sprung zwar nicht auf die Opernbühne, aber auf die Bretter des Kabaretts und der Volkssängerbühnen. Die Künstleragentur Dolf Zenzen nimmt sie unter ihre Fittiche. In den nun folgenden Jahren tourt sie mit der weiß-blauen Drehorgel, der Münchner Faschingslachrevue und anderen bunten bayerischen Programmen durch ganz Deutschland. Steht neben Blädelschorsch, Liesel Karlstadt, Michel Lang, Olf Fischer, Ida Schumacher, Walter Fiedler, Franz Lang und anderen Volksschauspielern auf den Bühnen im Platzl, im Annast, im Deutschen Theater, im Matheser. Der Hörfunk, Heimatfilm und später das Fernsehen verstärken die Bekanntheit und Beliebtheit der Unterhaltungskünstler. Umso erstaunlicher ist, dass Bally Prell trotz ihres gewaltigen Erfolges für Film und Fernsehen nicht entdeckt wurde. Einmal nur ist sie in den Brummelgeschichten zu hören und ihr einziger Filmauftritt bleibt eine kleine Nebenrolle in dem Streifen »Drei Bayern im Harem« von Joe Stöckel.
Leb wohl, mein Schatz, dies ist mein letzter Brief, denn du bist eine feusche Katz, die mit einem anderen lief. Man hat es mir gestochen, dass du mich seit 3 Wochen betrügst und hintergehst, darum auch der Brief, verstehst?
Bally Prells Repertoire umfasst neben den Kompositionen ihres Vaters weitaus mehr als Parodien, bayerisch-heimatliches und humoristisches. Lieder und Arien von Beethoven, Schubert, Mozart, Brahms und Grieg, französische Chansons und italienische Volkslieder. Aber gefragt ist in erster Linie ihr komisches Talent.
Jeder wollte die Schönheitskönigin. Und durch dieses hat sie dann auch den Ruf bekommen, dass das Repertoire zu klein ist. Aber die haben ja alle die Schönheitskönigin verlangt.
In der Presse wird immer wieder ihr äußeres Erscheinungsbild hervorgehoben.
Die schier aus den Nähten platzende Königin.
Sie ist ein Original, eine Besonderheit. Ein liebenswürdiger, weiblicher Clown mit dem Mut, nicht andere, sondern sich selbst zu parodieren. Mit großem professionellem Anspruch singt sie Komödiantisches mit Kunststimme. Eine Kammersängerin im falschen Fach. Als auf den Tourneen die wechselnden Begleiter nicht immer ihrem musikalischen Anspruch genügen, beschließt sie, fortan nur noch mit einem Klavierspieler aufzutreten, ihrem persönlichen. Herbert Loher wird ihr begleitender Pianist, der zu allen Engagements mitreist und mit dem sie nach des Vaters Tod auch neue Lieder aussucht und einstudiert.
Der Herr Kapellmeister war das immer. Herr Kapellmeister, bitte eine halbe Weise voraus, hat's immer gesagt, ehe es losging. Dann hat er in die Tassen geschlagen, sie hat Luft geholt und dann ging's los. Der Herr Kapellmeister, ja. Sie war aber exklusiv, der war nur für sie da.
Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gagenverhandlungen, erinnert sich der Chef vom Platzl.
Da hat's dann gesagt, mei, wissen's, Herr Inselkammer, freilich, ich muss ja mein Orchester bezahlen. Das ist der Klavierspieler, dem soll's ja auch nicht schlecht gehen. Und dann gebe ich automatisch von jeder Gage 100 oder 200 Mark an die bedürftigen Künstler. Das hat sie auch immer gemacht. Das war natürlich eine gute Verhandlungsposition. Da sind wir uns dann immer auf sehr hohem Niveau begegnet. Sie war nicht billig, aber sie war ihr Geld wert, das muss man schon sagen.
Sie hat sich auch den Zeitpunkt ihres Auftretens ausbedungen. Immer als Letzte vor der Pause. Als Schlussnummer will sie nicht singen, da muss sie zu lange warten. Sie legt Wert darauf, dass sie Sängerin ist, dass sie auch das ernste Fach beherrscht. Lampenfieber kennt sie nicht. Sie trifft die richtigen Gesten und vor allem den richtigen Ton. Sie ist unverwechselbar. Wer sie engagiert, der will dieses Schneitzelreuth. Der Erfolg ist ihr gewiss.
Man identifiziert sie mit der Schönheitskönigin vom Schneitzelreuth. Und du schöne Münchner Stadt, das ist ihr Markenzeichen. Was sicher schön für sie war und für ihren Vater war, der Erfolg. Nicht? Erfolg hat sie ja gehabt auf der ganzen Linie.
Bis zum Tode ihrer Eltern, der Vater stirbt 1965, die Mutter 1970, lebt sie zurückgezogen in enger familiärer Verbundenheit. Zwischen den Gastspielreisen kümmert sie sich vor allem um ihre kranken Eltern.
Ja, die hat keine Zeit gehabt zum Heiraten. Solange ihre Eltern gelebt haben, das war eine abgeschlossene Sache. Also da hat niemand dazu kommen können.
Also ihr Vater war immer, auch in ihren Erzählungen, das Höchste. Der hat für sie Lieder geschrieben, der hat komponiert, der war ihr ein und alles, den sie verehrt hat. Der kam immer wieder durch bei ihr, der Vater.
Unter den Brettl-Kollegen nimmt sie eine besondere Stellung ein. Sie zieht sich zurück, grenzt sich ab und beschränkt den Kontakt auf das Notwendigste. Sie duzt niemanden.
Die hat die Intimsphäre immer davon sicher bekommen, gell? Oder das Umarmen und das Abbuscheln, das hat die Balli alles nicht geduldet. Hat sie nicht gemacht. Hat sofort abgewehrt und hat Tante gehalten. Einen Handkuss könnt ihr mir geben, aber mir nicht weiter, darf es nicht her. Und durch das hat sie ja nicht dann auch nach dem Auftritt in keinem Lokal aufgehalten oder wo es noch gesellig zugegangen ist und da war sie nicht mehr dabei. Das mag ich nicht. Bei ihr war immer das, im letzten Moment Kummer und im ersten Moment wieder weg.
1972 beginnt eine 10-jährige enge Freundschaft mit Hedwig Gößwein. Sie wird die einzige Vertraute, Betreuerin, Fahrerin, Freundin, Begleiterin bis zu Balli Prells Tod.
Ich habe die Balli im April 1962 kennengelernt und im Juni 1972 sind wir dann zusammengekommen. Also das ist eine Freundschaft geworden, die der Herrgott gemacht hat.
Und es bleibt wohl auch ihre einzige Freundschaft außerhalb des Familienkreises.
Agadl, Agadl, tatzt mi jetzt meng, tatzt mi jetzt hü voller Roh, tatzt mi jetzt hei voller Roh. Heiraten mein, dei mir da dei Rickel, san numre glanz Brickel, a glanz Brickels eng hollero, jo jetzt darfst mi mein.
Sehr reserviert, humorvoll, bescheiden. Ein guter Mensch, ein seelenguter Mensch. Ohne dass sie aufgefallen wäre. Eine, die keinen großen Schmus gemacht hat. Nie auf irgendjemand neidisch. Sehr zurückgezogen. Am wohlsten fühlt sie sich im Kreise der Familie. Andern eine Freude machen war ihr das Liebste. Liebenswert, hilfsbereit. Es sind immer die gleichen Worte, die fallen, wenn man nach Balli Prells Wesenszügen fragt.
Und Balli war an sich sehr sozial veranlagt. Ich gehe das mal noch in jeden Auftritt Die Küchentische gesetzt, das war ihr Büro. Und hat jetzt zwei Karten rausgeschrieben. Geld gibst mir das morgen auf, hab ich meinen Verdienst gehabt, so in die Arme raus haben gehen. Nach jedem Auftritt hat sie zwei Karten rausgeschrieben, über 50 Mark. Jedes Mal.
Über ihre eigenen Wünsche und Vorlieben ist wenig in Erfahrung zu bringen. Alles verbirgt sich hinter dem Körperpanzer, dem Schein der Unnahbarkeit und der Maske der Komikerin. Die wenigen privaten Aufnahmen zeigen ein zartes, freundliches, weiches, fast schutzloses Gesicht, das offen in die Kamera blickt. War die Bühne, das Rampenlicht, das Tingeln wirklich ihr Leben? Fühlte sie sich dort aufgehoben? War ihr das wirklich die höchste Gaudi, wenn sie ihr Publikum unterhalten hat? Viele Menschen haben sie im Gedächtnis als zünftigen Menschen, die hat nichts anbrennen lassen mit ihren kugelrunden Augen und dem Tschau. Das Wenige, was sie öffentlich geäußert hat, trägt auch zur Vervollständigung dieser Wirkung bei.
Bei mir ist es so, wie bei Ludwig Thomas Metzgermeister Schichel, der sagte, wenn die Leute Geschwollene wollen, darf man keine Dickselchten machen. So muss ich immer wieder meine Schönheitskönigin singen. Aber der große Beifall macht mir so viel Freude und meine Stärke ist immer wieder das Komische.
Trotzdem bleiben leise Zweifel an diesem Bild. Fast 30 Jahre ist sie mit dem immer gleichen heiter-parodistischen Repertoire unterwegs. Ernsthaftes singt sie nur unentgeltlich, bei Beerdigungen und zu privaten Anlässen. Man kann nur erahnen, was für eine feine, empfindsame, verletzliche und einsame Frau sich hinter der Maske der Humoristin verbirgt, deren Kapital eine ungewöhnliche Stimme, eine große Begabung und eine runde Figur ist.
Ich empfand es menschlich etwas tragisch, weil es so sehr mit ihrer Figur vom Publikum verbunden wurde. Das war der Lacheffekt, war das, ihre Körperlichkeit.
Also ich glaube eher, dass sie ein sehr unglücklicher Mensch war. Das kann man nicht sagen, dass sie glücklich war. Bestimmt nicht.
Der Föhnwind ist Kummer, Gorgach über die Nacht. Hollerodorido, Gorgach über die Nacht. Der hat das so sakrische Gschmassettung gemacht.
Am 23. März 1982 stirbt Agnes Paula Prell, 59-jährig, an den Folgen einer Krebserkrankung. Vor ihrem Münchner Haus erinnert ein Brunnen: Balli Prell 1922 bis 1982, Volkssängerin, Humoristin. Miss Schneitzelreuth wohnte ihr Leben lang im Anwesen Leopoldstraße 77.
Alles geht zu seiner Ruh, Wald und Welt versausen. Schaudernd hört der Wanderer zu, sehnt sich recht nach Hause. Hier in Waldes grüner Klause, Herz, geh endlich auch zur Ruhe.
In der Sommeredition der Sendereihe Land und Leute stellte Cornelie Müller einen bayerischen Charakterkopf vor, die Münchner Vortragskünstlerin Balli Prell. Die Sprecher waren Christiane Blumhoff, Anja Butschkowski und Wolf Euber. Ton und Technik Peter Jütte und Christine Gammel. Redaktion Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2002.